Ja, ich glaube, an dieser Stelle kann ich schon mal mit ein bisschen Vorgeplänkel anfangen. Ich meine, beim letzten Mal habe ich ganz vollmündig gesagt, vor 3 Wochen habe ich, als ich das erste Teil gemacht habe, gesagt, okay, wir werden ein zweites Teil machen, da werden noch alle Fragen drankommen. Bei meiner Vorbereitung muss ich dann feststellen, das würde wirklich sehr lange werden, wenn ich versuchen würde, vernünftig auf alle von diesen Fragen einzugehen. Daher habe ich mir eine Alternative ausgedacht. Die Fragen, die ich heute nicht schaffe, auf die einzugehen, da werde ich über die nächsten paar Wochen, habe ich mir vorgenommen, kurze Videos aufnehmen, wo ich eben da in der Form drauf eingehe und dass wir dann zusehen werden, dass diese über YouTube oder eventuell über unsere Gemeinde-Webseite aufgerufen werden können. Nun, was Andrea gesagt hat, dass es beim letzten Mal schon ziemlich lang war, naja, sie hat's gut, wenn es ihr zu lang wird. Sie hat viele Plätze neben sich, wo sie sich einfach langstrecken kann und schlafen kann. Also die meisten von euch haben nicht so viel Platz. Aber es geht mir nicht darum, das in die Länge zu ziehen. Aber es sind wirklich viele gute Fragen eingereicht worden. Und ich möchte, wenn ich auf die eingehe, versuchen, das zumindest einigermaßen vernünftig zu machen. Also die 6 Fragen, die ich beim letzten Mal geschafft habe, die sind online zu hören auf unserer Webseite. Kann man da die Predigt von vor 3 Wochen aufrufen. Und die erste Frage, die ich heute ansprechen möchte, ist eigentlich auch mit Auslöser gewesen, dass ich auf die Idee gekommen bin, so eine Frage-Antwort-Predigt zu machen, weil schon vor langer Zeit gefragt wurde, könntest du mal eine Predigt machen zu der christlichen Sicht von Organspenden? Und ich musste ehrlich sagen, mir fehlt irgendwie die Fantasie dazu, eine gesamte Predigt darüber zu machen. Aber sobald ich dieses Frage-Antwort-Format angekündigt habe, ist die Frage sofort von anderer Seite dann noch gekommen. Was mir dann sagt, ja, es gibt Menschen, wem diese Frage wirklich bewegt. Und wenn man diese Frage angeht, begegnet man ganz schnell diese Schwierigkeit, dass die Frage von Organspende und die ethischen Fragen, die damit zusammenhängen, das sind Dinge, hängt von einer Technologie ab, von denen die Menschen in der Antike überhaupt nicht träumen konnten. Und daher selbstverständlich finden wir nichts in der Bibel zur Organspende. Nun, ich habe Dinge gelesen, wo Leute versucht haben, von dem alttestamentlichen Gesetz und was da gesagt wurde über das Verzehr von Blut gewisse Zusammenhänge abzuleiten. Ich sage an der Stelle nur kurz, und wir wissen, dass es auch heute Gruppen gibt, die sich gegen Blutspenden auch werben, dass sie kein Fremdblut bekommen wollen, aufgrund von diesen alttestamentlichen Texten. Da muss ich nur klärend dazu sagen, dass die Vorstellung, die sie damals hatten und warum dann dieses Verbot gekommen ist, dagegen, dass man Blut trinkt, war einen völlig anderen Zusammenhang, als was wir heute denken würden. Damals hatten sie die Vorstellung, wenn man Blut trinkt, nimmt man das Wesen dessen, wessen Blut man getrunken hat, in sich auf. Das heißt, die haben manchmal dann von einem starken Tier das Blut getrunken, weil sie gedacht haben, dass sie dadurch mehr Kraft bekommen. Oder von einem schnellen Tier, um selber schneller zu werden. Und dann geht das natürlich, wenn man von dem Wesen dessen ausgeht, noch viel tiefer in diese Götzendenken, was für unser Denken, was für unsere Zeit völlig fremd ist. Und von daher sehe ich wirklich überhaupt keine Verbindung zwischen diesem Verbot, Blut zu trinken und die heutige Praxis, jemandem eine Bluttransfusion zu geben, wenn das medizinisch angezeigt ist. Das sind völlig unterschiedliche Beweggründe, die dabei sind. Nun, dieser Punkt ist das, was mir sozusagen erst in den Sinn gekommen ist, als ich über diese Frage nachgedacht habe. Und dann vor 3 Wochen als ich im Gespräch mit André und ein paar anderen war, darüber, dass ich es einfach nicht geschafft habe, zu dieser Frage zu kommen vor 3 Wochen, hat André mich darauf hingewiesen, dass es ganz andere Aspekte dabei sind, die ich an sich nicht bedacht hatte. Nicht zuletzt auch die Frage, wann ist man wirklich tot? Weil das ist etwas, was im Zusammenhang mit Organspende eine kritische Frage ist, weil es Organe gibt, Herz, Lunge, ohne die können wir schlecht leben. Das heißt, wenn jemand eine Spende bekommt, heißt das, dass jemand anders zwingend sterben musste. Und ab welchem Punkt kann man sagen, dass jemand tot ist, dass dann die Organe also entnommen werden können? Allerdings, die biologische Funktion dürfen nicht aufgehört haben, sonst sind diese Organe nicht mehr zu benutzen. Und da kommen dann natürlich ganz große Fragen in diesem Zusammenhang auf. Und Andrea hat mir auch erklärt, dass medizinisch gesehen, also gut, halber Schritt zurück. Vor einigen Jahrzehnten gab es diese Frage nicht. Herz hat aufgehört zu schlagen, da ist man tot. Klar. Heutzutage mit unseren medizinischen Möglichkeiten ist dem nicht mehr so klar. Wir haben Geräte, die einen Körper am Leben halten können. Für die, die das im Internet hören, ich habe das gerade mit Luftgänsefüßchen eingeschränkt, die einen Menschen am Leben halten können, ohne dass es noch also Überlebenschancen gibt. Und es ist medizinisch in Deutschland zumindest so geregelt, dass ich glaube, verschiedene Ärzte müssen bestätigt haben, dass die Hirnfunktion irreversibel aufgehört haben und dass es wirklich keine Aussicht auf Wiederbelebung oder Weiterleben für diesen Menschen gibt, bevor Organe entnommen werden können. Allerdings, da sind auf der einen Seite die Mediziner, die sich mit diesen Fragen auseinandersetzen müssen, die dann auch konkret damit umgehen müssen. Auf der anderen Seite sind die meisten von uns keine Mediziner. Wir sind Laien. Und wenn wir mit diesen Fragen konfrontiert werden, dann wäre es wohl eher in der Hinsicht, dass jemanden, den wir lieben, den wir sehr nahe stehen, in diesem Zustand ist. Und uns wird gefragt dann, dürfen wir die Organe entnehmen? Beziehungsweise auch, dürfen wir die Geräte abschalten? Und das sind dann Fragen, die einen also sehr, sehr tief werden. Ich schätze, weitaus die meisten von uns werden nie direkt mit dieser Frage konfrontiert sein. Und die Entscheidung, ob man selber einen Organspendenausweis ausfüllt oder nicht, bewegt sich nicht auf derselben Ebene wie diese Frage. Und an der Stelle denke ich, ist es wichtig, zu einem zu merken, es gibt keine klare biblische Anweisung für solche Situationen. Man muss auch erkennen, dass jede Situation immer ein bisschen unterschiedlich gelagert sein wird. Von den Umständen, von der Beziehung, von dem Empfinden dabei. Aber ich denke, es ist wichtig, dass so eine solche Frage auch mal sonntags im Gottesdienst angesprochen wird, dass wir merken, wir sollen versuchen, sensibel und barmherzig mit Menschen umzugehen, die sich in einer solchen Situation befinden können. Ich denke, Druck ist absolut das Letzte, was angezeigt ist, auch wenn es die Frage gibt, okay, wenn wir jetzt diese Organe entnehmen können, könnte jemandem anderen das Leben gerettet werden. Das Leben retten, das hat einen sehr hohen Wert. Das hatte ich vorhin vergessen zu erwähnen. Auch bei den Juden, selbst wenn man von diesen gesetzlichen Vorschriften vom Alten Testament ausgehen wollte, bei den Juden gab es und gibt es auch den Grundsatz, ein Leben zu retten, steht über jedes Gesetz. Das heißt, dass wenn es darum geht, ein Leben zu retten, kann man auch ein Gesetz aussetzen von dem Torah. Und das ist auch wichtig zu bedenken. Es ist wichtig, dass wir eine Sensibilisierung dafür haben, was das für einen Menschen bedeutet, wenn sie eine solche Entscheidung treffen müssen. Diese Sensibilisierung sollte aber nicht erst dann anfangen, wenn jemand vor dieser schrecklichen Situation steht, zu entscheiden, lasse ich die Organe von meinem nahen Verwandten entnehmen und somit die absolut letzte Gewissheit habe, dass dieser Mensch stirbt. Sondern es fängt auch viel früher an. Zum Beispiel, wenn jemand eine Organspende bekommt. André hat mich auch darauf hingewiesen, dass das auch etwas ist, für den Empfänger sehr schwierig sein kann. Dieses Wissen zu haben, dass sie eventuell nur weiterleben, weil jemand anders gestorben ist. Und dass sie weiterleben mit einem Körperteil von einem anderen Menschen in sich. Und also, ich muss zugeben, ich als Laie habe so richtig über diese Fragen nachgedacht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das dann wirklich sehr schwerwiegend für jemanden werden kann. Dass selbst wenn jemand eine lebensrettende Organspende bekommt, dass die nicht unbedingt immer Juhu schreien, sondern dass es auch etwas mit ihnen macht, wo sie eben auch mit schwierigen Dingen umgehen müssen. Es sind Themen, für die wir eine gewisse Sensibilisierung haben sollten, um darauf zu achten, dass wir Menschen christusgemäß mit Liebe, Barmherzigkeit und Gnade begegnen. Dass wir auch bereit sind, zuzuhören, wenn sie Sorgen haben. Übrigens, auch in Bezug auf der Bereitschaft, selber Organspender zu sein. Es wird in unserer Gesellschaft jetzt sehr gefördert, dass man möglichst einen Organspender ausfüllen sollte. Ich habe selber eins ausgefüllt, schon vor vielen Jahren. Aber ich denke, es ist auch ein Punkt, wo keiner genötigt werden sollte, sondern dass jeder für sich selber soll entscheiden dürfen, ohne dass ihnen ein schlechtes Gewissen gemacht wird, wenn sie es nicht so machen, wie ich mich entschieden habe. Noch ganz kurz etwas. Es gibt auch die Möglichkeiten, wo die Person nicht sterben muss. Bei einem Leber oder bei einer Niere ist es möglich. Wir haben alle, also die meisten zumindest, ich weiß nicht, ob irgendjemandem eine Niere fehlt jetzt, aber normalerweise hat man zwei Nieren und der Körper kann mit einer Niere überleben. Und daher ist es grundsätzlich möglich, dass man jemandem eine Niere spenden kann, auf dass die weiterleben können, wenn ihre Nieren versagt haben. Beim Leber ist es so, dass ein Teil von einem gesunden Leber entnommen werden kann und in jemandem anderen transplantiert werden kann. Und wie ich es verstanden habe, beide werden dann weiter wachsen, dass sie wieder vollständige Leber werden. Das sind natürlich fantastische Möglichkeiten, die es gibt. Allerdings muss man bedenken, dass das auch nicht ohne ist. Zu einem der Spender geht eine sehr schwerwiegende OP ein. Die Mediziner sagen immer wieder, es gibt keine leichte OPs. Die haben alle ihre Risiken. Aber eine solche OP ist dann wirklich eine schwerwiegende, schwierige Sache. Und es ist auch so, dass diese Spende, dass die Beziehung zwischen den Menschen, häufig sind diese Spenden unter nahen Verwandten, weil sie am ähnlichsten, am besten geeignet sind, häufig verändert eine solche Spende die Beziehung zwischen den Menschen. Kann auf verschiedenen Ebenen zu einer Belastung werden. Muss nicht sein, kann aber sein. Ich denke, das sind alles Themen, also wo ich weiß, dass ich als Laie vieles davon bisher nicht so bedacht hatte. Und ja, inwiefern kann ich Antworten auf eine solche Frage geben? Ich denke, an vielen Stellen können wir nur Hinweise geben, aber der wichtigste Hinweis dabei ist, auf jeder Ebene im Umgang mit solchen Fragen ist wirklich Gnade und Barmherzigkeit gefragt. Dass wir auch die Sorgen und Bedenken, die manche Menschen haben, darauf, dass wir die ernst nehmen. Ach so, ja, noch eine Sache. Es tut mir ehrlich im Herzen weh, darf ich das jetzt noch sagen, nachdem ich von Organspende gesprochen habe? Wir werden heute das Mikrofon nicht rumgeben für weitere Fragen, einfach weil das, was ich schon für heute vorbereitet habe, ganz bestimmt von der Länge reichen wird. Ich möchte einfach sagen, also allgemein zu diesen und zu anderen Fragen darf man sich jederzeit gerne an mich wenden. Besonders in Bezug auf Organspende hat Andrea sich auch bereit erklärt, dass man sich auch an sie wenden kann, wenn man da weitere Fragen dazu hat. Sie ist da auch fachlich wesentlich besser geeignet. Und da wollte ich das noch erwähnen. Aber wir werden das Mikrofon nicht rumgeben, einfach aus zeitlichen Gründen. Tut mir leid, hätte ich gern noch gemacht. Ja, und die nächste Frage, auf die ich eingehen möchte. Es waren eigentlich zwei Fragen, die gekommen sind, die sich also meines Erachtens so sehr ähnlich sind, dass ich die gemeinsam behandeln kann. Wie passen der Gott im Alten Testament, Völkermorde etc., mit Jesus im Neuen Testament zusammen, Liebe, Gnade etc., wenn Dreieinigkeit und Gottes Zusage, ich bin derselbe, gestern und heute gelten? Und dem sehr ähnlich, warum handelt Gott manchmal grausam? Nun, nur weil ich sage, dass ich auf Fragen eingehen kann, es wäre ziemlich vermessen für mich, an dieser Stelle zu behaupten, ich kann die Frage beantworten. Ich kann gewissermaßen eine Antwort darauf geben. Aber das ist eine Frage, das sind Fragen, die uns schon seit Jahrhunderten zu schaffen machen. Und zu behaupten, ich könnte die Antwort darauf geben, ja, das wäre ziemlich vermessen. Aber auch an dieser Stelle dann möchte ich einfach ein paar Gedanken dazu geben. Der eine Fragende hat einige Bibelstellen erwähnt, die in 5. Mose sind. Nun, aus Zeitgründen werde ich diese Bibelstellen nicht vorlesen, aber wir zeigen sie hier an Monitor an, dass man sich das merken kann, oder wenn man die Bibel oder Bibel-App jetzt dabei hat, kann man gerne noch nachgucken. Aber zum Beispiel gerade in Bezug auf 5. Mose 13, die Verse 8 bis 11, bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, warum der Fragesteller nur diese Verse dabei benannt hat. Und das bringt mich dann auch auf einen wesentlichen Aspekt, wenn man diese Fragestellung insgesamt betrachtet. Wir müssen, es ist wirklich imperativ, unerlässlich wichtig, dass wir diese Verse, diese Fragen in ihrem größeren Zusammenhang sehen. Nun, gleich werde ich auf einige Dinge, weitere Dinge von 5. Mose 13 insgesamt drauf eingehen. Aber hier möchte ich auch auf eine gewisse Gefahr hinweisen, die uns immer und immer wieder begegnet. Wir tendieren dazu, kleinere Abschnitte von der Bibel zu lesen. Dann legen wir sie zur Seite und kommen vielleicht am nächsten Tag und lesen dann weiter. Das Problem dabei ist, diese Werke sind eigentlich gedacht, dass sie am Stück gelesen werden. Das heißt nicht alle 66 Bücher der Bibel an einem Stück, aber 5. Mose ist ein Werk und ist nicht so konzipiert, dass man sich nur immer wieder mal ein paar Verse da rausholt. Oder in der Bibelstunde arbeiten wir jetzt durch die Offenbarung. Ich versuche auch dort immer wieder darauf hinzuweisen. Es ist eigentlich vorgesehen, dass man das ganze Werk liest, nicht nur einzelne Teile rauszieht. Und man merkt, wenn man diese Werke am Stück durchliest, dass man eine ganz andere, ganz neue Perspektive bekommt auf das, was gesagt wird. Das ist ein wesentlicher Aspekt davon, wenn wir in der Bibel lesen, wenn wir damit umgehen. Und in 5. Mose 13 finden wir zum Beginn des Kapitels, geht es darum, wenn jemand kommt und behauptet, eine prophetische Vision zu haben oder sogar Wunderzeichen vollbringen kann, und sie fordern dich auf, andere Götter anzubeten als Jahwe, sollen sie mit dem Tod bestraft werden. Und dann, in dem nächsten Abschnitt, wo diese Verse ein Teil davon sind, wenn jemand kommt, der dir sehr nahe steht, jemand von deinem Haushalt wird in diesen Versen auch angesprochen, wenn jemand oder dein guter Freund kommt und dich auffordert, einen anderen Gott anzubeten als Jahwe, solltest du kein Mitleid mit ihnen haben. Auch Worte, wo wir erschrecken. Aber es heißt da, dass die dann mit dem Tod bestraft werden sollen. Und in dem letzten Abschnitt von diesem Kapitel geht es darum, wenn man hört, dass in einer gesamten Stadt, dass die Menschen von Jahwe abgefallen sind, andere Götter anbeten, soll das erstmal überprüft werden. Und wenn das sich bestätigt, soll die gesamte Stadt zerstört werden. Nun, wir erschrecken natürlich über solche Anweisungen. Aber dabei tendieren wir sehr schnell dazu, die Aufforderung, die hinter allem steckt, zu übersehen. Jahwe, der Schöpfer Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der einzig wahre Gott, will unsere ungeteilte Treue haben. Und das ist das, was immer und immer und immer wieder kommt und immer wieder betont wird. Und wo es auch, ja, drakonische Strafen angezeigt werden, wenn man das nicht tut. Und der Hintergrund dafür ist, dass Gott sein Volk aufruft, ihm die Treue zu halten. Und dass das eine sehr ernste Sache ist. Nicht eine, naja, wir machen das, andere machen das nicht und wenn jemand sich anders entscheidet. Also so denken wir in unserer Gesellschaft meist. Aber es ist so wichtig, dass gerade wir als Christen verstehen, dass es absolut schrecklich ist, wenn jemand vom Glauben abfällt. Nicht, dass die dadurch schlechtere Menschen sind als jemand anders. Es geht darum, dass es nur den einen Gott gibt und dass wir aufgefordert sind, zu ihm die Treue zu halten. Und dass es eine sehr, sehr ernste Sache ist, wenn wir anfangen, andere Götter anzubeten. In unsere Zeit übersetzt, einfach von Gott weggehen. Es ist eine sehr ernste Sache, was im Alten Testament sehr deutlich angesprochen wird. Eine weitere Stelle, die benannt wurde, ist 5. Mose 21, die Verse 18 bis 21. Hier geht es darum, wenn ein Sohn störrisch und widerspenstig ist, dann sollen die Eltern ihn zu den Stadtältesten bringen und die Männer der Stadt sollen ihn steinigen. Nun, hört sich alles ein bisschen, wir Männer wären alle tot, wenn unsere Eltern das machen würden. Aber der Text geht ein bisschen mehr ins Detail, deswegen, also 5. Mose 21, 18 bis 21, kann man sich auch genauer anschauen. Also es geht nicht darum, wenn einer mal ausschert und etwas macht, wo die Eltern sagen, du, sondern es geht wirklich darum, wenn einer ein Trunkenbold ist oder wenn einer wirklich die Gemeinschaft droht. Weil wenn die Haushaltsgemeinschaft bedroht wird, gerade wenn es Großfamilien sind, die zusammenleben, ist das eine Bedrohung für die gesamte Gesellschaft. Das ist auch ein Zusammenhang, in dem man dieses sehen muss. Die bringen sie auch zu den Stadtältesten. Also das heißt, die Eltern entscheiden das selber nicht, sondern es soll von den Verantwortlichen für die Stadt überprüft werden. Es soll geguckt werden, wie das sich verhält. Was ist hier eigentlich los? Aber es geht hier um eine Gefahr für die gesamte Gesellschaft auch. Und dann wäre faktisch noch das gesamte Buch Josua, in dem wir von der Eroberung des Landes Kanaan lesen. Und in Bezug auf diese Texte, in denen wir auch von schrecklichen Schlachten lesen, gäbe es sehr viele Aspekte, die man sicherlich berücksichtigen müsste. Das würde an dieser Stelle zu weit führen. Aber ich möchte noch ein paar Gedanken geben. Ich meine, es geht mir auf keinen Fall darum, diese Texte beiseite zu schieben. Naja, okay, also ignoriere das. Ich verstehe, dass die große Herausforderung bedeuten für uns. Und es ist vieles, was ich nicht beantworten kann. Aber ich hatte es vorhin schon gesagt, wir helfen unser Verständnis von diesen Texten nicht, indem wir einzelne Verse oder kurze Abschnitte raussuchen und die in Isolation von dem großen Zusammenhang betrachten. Es ist kritisch, dass wir den größten Zusammenhang anschauen. Noch eine Sache, was ganz wichtig ist, wir sollten uns vor kultureller Überheblichkeit hüten. Es ist sehr einfach, eine andere Kultur anzuschauen, Schriften von einer anderen Zeit anzuschauen und zu sagen, Mann, waren die bescheuert. Und wir denken, die haben absolut nichts begriffen, die waren primitiv. Und eine solche kulturelle Überheblichkeit, die sagt, naja, die haben nicht verstanden, wie das Leben funktioniert, wir verstehen das. Das würde ehrlich gesagt den Beweis liefern, dass wir es nicht verstehen. Man muss immer auch solche Texte in der Zeit und in dem kulturellen Zusammenhang sehen. Dann entdeckt man sehr, sehr vieles, was wir beim oberflächlichen Lesen des Textes nicht erkennen würden. Das sind zum Beispiel, sei es jetzt kurz allgemein benannt, extrem viele Texte in der Bibel, wo wir heutzutage sagen, wie schrecklich, was in der Zeit aber eine enorme Barmherzigkeit gezeigt hat, viel, viel mehr Verständnis für Menschen gezeigt hat, als was die anderen Völker praktiziert haben, wo viel mehr Gnade gezeigt wurde. Und das ist für uns auf der Oberfläche nicht ersichtlich. Wir müssen uns vor kultureller Überheblichkeit hüten. Und drittens, ich bin überzeugt, dass Gott wirklich derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Ich bin auch überzeugt, dass wir Menschen auch durch unsere unterschiedliche kulturelle Prägung unterschiedliches Verständnis von Gott haben. Kein Mensch hat Gott je begriffen. Gott ist viel zu groß, viel zu herrlich, auf dass wir ihn auch nur annähernd verstehen können. Er ist viel, viel mehr. Und da dürfen wir auch unser Verständnis von Gott oder auch unser Verständnis von einem gewissen Text nicht zu dem Maßstab machen, sondern in Demut den Text lesen. Wenn jemand behauptet, dass die alles über solche Texte wissen, dass die Gott verstanden haben, sei sehr vorsichtig. Das ist eine sehr, sehr gefährliche Sache. Keiner von uns kann Gott auch nur annähernd begreifen. Weder die Größe seines Zorns über die Sünde dürfen wir echt nicht bagatellisieren, noch die Tiefe seiner Liebe und seiner Gnade. Es ist auch etwas, was weit über unseren Verstand hinausgeht. Wir sollten uns hüten, Gott klein genug machen zu wollen, dass wir ihn verstehen können. Ja, wir hören jetzt ein Zwischenspiel, dass man vielleicht ein paar von diesen Dingen nachdenken kann, bevor ich dann mit der nächsten Frage weitermache. Die nächste Frage lautet, inwieweit müssen wir unsere ethischen und moralischen Vorstellungen und Überzeugungen anpassen? Wo ist die Grenze? Inwieweit müssen wir unsere ethischen und moralischen Vorstellungen anpassen? Die kurze Antwort fällt wirklich kurz auf. Gar nicht. Wir werden tatsächlich in der Bibel davor gewarnt, uns unsere Welt, unsere Gesellschaft anzupassen. Es ist sogar ein wesentlicher Bestandteil davon, wenn es heißt, wir sollen heilig sein, weil Gott heilig ist, dass wir anders sein sollen. Allerdings, ihr wusstet, da muss noch was kommen, ne? Ja, wir sind gar nicht dazu aufgefordert, unsere ethischen und moralischen Vorstellungen anzupassen. Aber wo wir aufpassen müssen, ist, wo kommen unsere ethischen und moralischen Vorstellungen her? Häufig würden wir sagen wollen, es kommt von der Bibel her. Okay, gut, aber auch das ist nicht so schwarz-weiß, wie wir es uns manchmal denken oder gar einbilden. Und das ist, wo es wichtig ist, dass wir auch gerade auf das schauen, was wir im Neuen Testament dazu finden. Zum Beispiel, im Alten Testament werden verschiedenste Essensvorschriften gegeben. Und gerade zur Zeit Jesu haben die Juden, also die strengen Gläubigen zumindest, sich auch streng daran gehalten. Aber wir finden im Markus-Evangelium, Kapitel 7, ich lese die Verse 18 und 19. Jesus spricht, er antwortet ihnen: Begreift auch ihr nicht, er spricht mit seinen Jüngern, versteht ihr nicht, dass das, was von außen in den Menschen hineinkommt, ihn nicht unrein machen kann? Denn es gelangt ja nicht in sein Herz, sondern in den Magen und wird wieder ausgeschieden. Damit erklärte Jesus alle Speisen für rein. Nun, 2000 Jahre später, in westlichen Europa, sitzen wir hier und sagen, na klar, freilich dürfen wir all diese verschiedenen Dinge essen, Schweinefleisch und so weiter. Aber wir müssen verstehen, für die Menschen, mit denen Jesus gesprochen hat, war das alles andere als klar. Über Generationen hinweg haben sie diese Dinge, auch Schweinefleisch, für absolut ekelerregend gehalten. Es stand in ihrem Gesetz, das sollt ihr nicht anrühren. Und Jesus erklärt das für rein. Was ist da los? Es war wirklich eine gigantische Veränderung. Man denke an Petrus in der Apostelgeschichte, als er auf dem Dach von einem Haus ist und ein Tuch wird runtergelassen in einer Vision mit lauter unreinen Tieren drin. Und es heißt, nimm und iss. Und er, nö, ich habe noch nie etwas Unreines in meinem Leben angerührt. Nö, sowas mache ich nicht. Dann passiert das dreimal und dann sagt Gott zu ihm, erkläre du nicht für unrein, was ich für rein erklärt habe. Puh, das ist wirklich eine gigantische Verschiebung von dem Verständnis. Und noch ein Beispiel davon, was ich denke an dieser Stelle hilfreich ist zu bedenken. Im Römerbrief finden wir, dass Paulus eine Thematik anspricht, was für die Gemeinden in Rom sehr brisant war. Es war so in den meisten antiken Städten, dass die zahlreiche verschiedene Tempel hatten für verschiedenste Götter. Und Menschen sind dann dahin und haben ihr Opfer gebracht. Und die Priester in diesem jeweiligen Tempel, die haben einen gewissen Anteil von dem Fleisch als ihre Bezahlung für ihren Dienst bekommen. War mehr, als sie selber essen wollten. Und sie brauchten Geld für andere Dinge. Haben sie einen Großteil von dem Fleisch an den normalen Märkten verkauft. Und das heißt, wenn du zum Markt gegangen bist, hattest du nicht also Artemis-Stand und Jupiter-Stand und wie die alle heißen, wo du aussuchen könntest, welches Opferfleisch du haben wolltest, sondern es war Fleisch da. Du konntest aber nicht wissen, was davon einem Götzen geopfert wurde und was nicht. Das war nicht, die hatten keine Kennzeichnungspflicht. Ja, hätten sie nur auf die Deutschen gehört, ne? Und viele von den Christen haben dann gesagt, weil du nicht wissen kannst, ob das Fleisch einem Götzen geopfert wurde oder nicht, darfst du kein Fleisch essen. Weil es könnte sein, dass du ein Steak da erwischst, was zu irgendeinem Götzen geopfert wurde. Und damit haben wir nichts zu tun. An sich kein völlig verkehrter Gedanke. Allerdings haben andere gesagt, du hast recht, damit habe ich nichts zu tun. Ich habe dieses Opfer nicht gebracht. Und dieses Götze bedeutet mir auch gar nichts, hat auch keine Macht über mich. Ich kann es genießen und das ist okay. Und es gab eine große Zerwürfnis auch innerhalb der Gemeinden. Und wenn man in Römerbrief Kapitel 14 schaut, findet man, dass Paulus diese Frage direkt angesprochen hat, ist direkt darauf eingegangen. Und ich möchte von Römer 14 die Verse 1 bis 3 lesen. Nehmt den an, der im Glauben schwach ist, ohne mit ihm über verschiedene Auffassungen zu schreiten. Der eine glaubt, alles essen zu dürfen, der Schwache aber isst nur Gemüse. Wer Fleisch isst, verachte den nicht, der es nicht isst. Wer aber kein Fleisch isst, richte den nicht, der es isst. Denn Gott hat ihn angenommen. Nun, Freilich ist auch die Sache, Paulus sagt, ich habe kein Problem, ich kann das, den Steak essen, gehörst zu den Starken, wir kommen dann in Querelen, vielleicht wer ist der Starke, wer ist der Schwache. Weißt du, sei lieber der Schwache in der ganzen Diskussion, aber achte auf das, was Paulus hier sagt, dass wir Rücksicht aufeinander nehmen und dass wir einander in Liebe begegnen, nicht richtend. Nee, du hast das gemacht, du kommst mir nicht mehr unter die Augen. Was wäre, wenn Jesus das mit uns machen würde? Ich weiß, ich wäre längst weg. Ich hätte keine Chance. Ich weiß, ich bin total auf seine Gnade angewiesen. Und ich weiß auch, dass er mich aufgefordert hat, ihm nachzufolgen. Das heißt, es ihm nachzumachen. Zu versuchen, ihm immer ähnlicher zu werden. Und das soll unser Ziel sein als Christen. Nun, ist natürlich die Frage dann, wie wissen wir, welche Fragen in welche Kategorie? Es gibt die Dinge, und Paulus ist eben auch darüber sehr deutlich, es gibt die Dinge, die sind Sünde. Und da gibt es kein Schönreden. Es gibt dann die Dinge, die sind mehr offen. Vielleicht ein kulturelles Verständnis, vielleicht eine persönliche ethische Auffassung, wie das mit dem Fleisch von dem Markt war. Diese Frage zu bewegen, was fällt in welche Kategorie, das verlangt sehr viel Weisheit von uns. Aber es ist noch etwas, was wir auf gar keinen Fall aus den Augen verlieren dürfen. Es geht nicht darum, Regeln aufzustellen und einzuhalten. Ich habe es schon vor 3 Wochen gesagt, als die Frage gekommen war, was ist ein guter Christ, habe ich gesagt, gibt's nicht. Weil, wenn wir denken, dass wir durch unser Tun es erreichen, dass wir durch unser Verhalten das irgendwie vollbringen, dann verlieren wir viel zu schnell aus dem Blick das, was wirklich zählt. Jesus hat es schon getan. Es gibt das Lied, Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. In der einen Strophe heißt es, ich brauche dir nicht erst zu beweisen, dass ich besser werden kann. Was mich besser macht vor dir, das hast du längst am Kreuz getan. Ich denke, das fasst es gut zusammen. Also es geht nicht darum, dass wir Regeln aufstellen, auf das wir zeigen können, ja, ich bin ein guter Christ. Was auch immer das sein soll. Es geht darum, dass wir auf Christus schauen. In der Gewissheit, er hat es schon getan. Und dass wir nach bestem Wissen und Gewissen unser eigenes Verhalten anschauen. Und dass, wenn wir merken, dass ein Bruder oder Schwester, also ein Mitchrist, ist nicht buchstäblich auf Blut beschränkt, etwas tut, wo wir denken, dass die sich selber Schaden zufügen, dass sie ihre Beziehung zu Gott schaden, dann dürfen wir das ansprechen, aber es soll aus einem liebenden Herz gemacht werden, was wirklich das Beste für den Menschen sucht und nicht aus einer Haltung des Richtens. Ich lese noch aus Römer 14, die Verse 6 und 7. Wer einen bestimmten Tag bevorzugt, tut es zur Ehre des Herrn. Und wer Fleisch isst, tut es zur Ehre des Herrn, denn er dankt Gott dabei. Und wer kein Fleisch isst, unterlässt es zur Ehre des Herrn. Und auch er dankt Gott, denn keiner von uns lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Es geht Paulus um unsere Einheit. Nicht, dass wir alle gleichgeschaltet werden, sondern dass wir eine Einheit haben in Christus. Das ist das Wesentliche dabei. Ja, ich merke, dass die Zeit mir davon rennt, deswegen werde ich jetzt zu nächsten Zwischenspiel gehen. Danach gibt es noch eine Frage, wo es mir auch ein großes Anliegen ist, noch etwas dazu zu sagen. Die letzte Frage, auf die ich heute eingehen will, jetzt in diesem Rahmen, ihr dürft auch nachher Fragen stellen, aber in diesem Rahmen ist, wie wird man seiner Lieblingssünde los? Beziehungsweise, warum erlöst Gott jemanden nicht, der sie gern von Herzen los hätte? Diese Frage ist natürlich eine sehr sensible Frage, weil, und wieder bei fast allen von den Fragen weiß ich nicht, wer die Frage eingereicht hat, aber man merkt schon an der Frage, dass da eine tiefe persönliche Not dabei ist. Und ich schätze, das ist eine Frage, die nicht nur eine Person bewegt. Und ich bin auch vollkommen überzeugt, dass die Bibel uns wirklich sehr gute, wichtige, unerlässliche Hilfestellungen gibt, von Sünde loszukommen. Aber ich denke, es wäre auch an der Stelle verkehrt zu sagen, hier sind ein paar Bibelverse, wenn du die genug durchliest, dann wird das alles gut. Weil wir wissen alle, dass das Leben nicht so schwarz-weiß, nicht so einfach ist. Und ich gehe auch davon aus, dass wer auch immer die Frage gestellt hat, dass sie schon Verschiedenes versucht haben. Und dass, ja, dass sie wirklich versucht haben, diese Versuchung zu widerstehen. Also kurz dazu, man muss auch in dem Umgang damit, wie man von Dingen loskommt, die einen knechten, doch zwischen verschiedenen Arten der Sünde unterscheiden. Natürlich ist es so, Sünde ist Sünde, es gibt keine Sünde, die besser wäre als eine andere. Und was wir in Römer 3, die Verse 22 und 23 finden, gilt auch uneingeschränkt, denn es gibt keinen Unterschied. Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Jede Sünde trennt uns von Gott, trennt uns auch voneinander. Aber nicht jede Sünde hat dieselbe Auswirkung auf unser Miteinander und uns Menschen. Und man muss da wirklich sagen, wenn andere Menschen dadurch geschadet werden, dann ist es zwingend, dass jede mögliche Maßnahme ergriffen wird, um das Handeln zu unterbinden. Physische, psychische und sexuelle Gewalt zum Beispiel dürfen unter keinen Umständen bagatellisiert oder relativiert werden. Manches Verhalten kann auch als Suchtverhalten verstanden werden. Und das bezieht sich nicht nur auf Substanzen wie Alkohol oder Rauschgift. Pornografie hat erwiesenermaßen ein sehr hohes Suchtpotenzial. Und für ein Suchtverhalten braucht man fast immer professionelle Hilfe. Aber diese Hilfe gibt es. Und noch kurz ein Wort dazu. Da gehe ich absolut nicht mit, wenn jemand sagt, na, ich brauche diese Profis dafür nicht, ich kann beten und ich bin gläubig, Gott wird mich befreien, diese nicht-christliche Wege brauche ich nicht. Leute, wir haben einen Schöpfer. Es gibt einen Gott, der alles erschaffen hat. Auch sämtliche Weisheit, die Menschen durch die Jahrtausende sammeln konnten. Und selbst wenn ein Suchtberater oder ein Psychologe oder ein Psychiater, wer auch immer, nicht anerkennt, dass ihre Weisheit von Gott kommt, das ändert nichts an der Tatsache, dass es von Gott kommt. Wir dürfen die professionelle Hilfsmöglichkeiten, die es gibt, nicht abtun, weil sie nicht unbedingt ausgesprochen christlich sind. Natürlich versucht der Satan, vieles davon auch zum Schlechten zu verkehren, indem es auch Situationen gibt, wo unser Glaube als ein Teil des Problems gesehen wird. Da darf man nicht mitgehen. Aber ein Berater, der diese Bezeichnung an eine Zulassung überhaupt verdient, wird nicht versuchen, deinen Glauben abzutun und als ein Teil des Problems zu erklären. Die werden dir helfen, loszukommen von dieser Sucht, die dein Leben bestimmt und erschwert. So, das nur nebenbei, ohne Aufpreis. Häufig ist es auch so, dass wir ein sündhaftes Verhalten zur Gewohnheit gemacht haben. Wir haben es schon so oft gemacht, dass wir es uns kaum vorstellen können, dass es auch anders geht. Also diese verschiedenen Ebenen sind dabei und bedürfen auch unterschiedliche Herangehensweise, wie man damit umgehen. Aber ein paar Dinge, die ich denke an dieser Stelle besonders wichtig sind. Du brauchst Menschen an deiner Seite, die dir helfen. Mein Traum von Gemeinde wäre, dass wir als Gemeinschaft offen sind, dass Menschen auch aus unserer Mitte ihre Schwächen, ihre Probleme, ihr Leiden benennen können, ohne dass wir sie richten, ohne dass wir über sie urteilen. Wie würden wir reagieren, wenn in unserem Zeugnisteil am Sonntag jemand nach vorne käme und sagt, ich bin pornografiesüchtig, ich möchte davon loskommen, aber es klappt irgendwie nicht. Meine Hoffnung wäre, und das ist eine Aufforderung an jeden Einzelnen von uns, ich inklusive, meine Hoffnung wäre, dass wir als Gemeinde uns um diesen Menschen sammeln könnten, für sie beten, sie ermutigen können und sie nicht verurteilen, sondern beistehen und helfen. Nun, für eine Gemeinschaft ist das auf verschiedenen Ebenen eine sehr große Herausforderung. Aber eins, was ich denke an der Stelle auch sehr zu empfehlen ist, nicht nur an der Stelle, sondern an so vielen Stellen, einen Rechenschaftspartner zu haben. Einen Menschen zu finden, zu wem du wirklich Vertrauen hast. Jemanden, der auch fest im Glauben steht. Und sich regelmäßig mit diesem Menschen zu treffen, über das Leben zu reden und gemeinsam zu beten. Und wenn es gerade um etwas geht, wo man merkt, ich komme von der Versuchung immer wieder nicht los, wäre es extrem wertvoll, ja notwendig, dass du diesem Menschen Erlaubnis gibst, dir jede Frage zu stellen und dass du die Frage ehrlich beantworten wirst. Das ist etwas, was enorm hilfreich sein kann, von der Lieblingssünde loszukommen. Zweierschaften sind etwas, was überhaupt sehr wertvoll sind. Ich habe über die 25 Jahre meines Dienstes drei verschiedene Zweierschaften gehabt und ich betrachte sowas als eigentlich essentiell, notwendig für meinen Dienst. Und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, eine Zweierschaft, einen Zweierschaftspartner zu finden, mit wem man sich wirklich regelmäßig und intensiv austauschen kann und zusammen füreinander, miteinander ins Gebet zu gehen. Und noch ein Aspekt, was wichtig ist an dieser Stelle. Auch wenn du es immer wieder vermasselt hast, auch wenn du immer und immer wieder gefallen bist, auch obwohl du es nicht wolltest, obwohl du dagegen angekämpft hast, sollst du unmissverständlich hören, dass die Liebe und die Gnade Gottes auch für dich gilt, auch weiterhin für dich gilt. Man darf nie herunterspielen, wie zerstörerisch die Sünde ist. Durch die Sünde schaden wir einander, uns selbst und unsere Beziehung zu Gott. Die Sünde dürfen wir nie als irgendeine Unannehmlichkeit relativieren. Sünde zerstört Ehen, sie ruiniert Freundschaften, sie macht unversöhnlich, sie vermurkst unsere Gesundheit, sie befeuert Streit, sie richtet unseren Blick auf uns selbst immer wieder, sie treibt uns von Gott weg. Es gilt, die Sünde zu bekämpfen, aber in dem Bewusstsein, dass Jesus Christus die Macht der Sünde schon besiegt hat. Seine Gnade ist größer. Das ist kein Freifahrtsschein, einfach weiter zu sündigen. Das ist aber unsere Grundlage, um die Sünde zu bekämpfen. Es gibt Hoffnung. Es gibt auch für dich Hoffnung. Und bist du noch so häufig gestolpert, bist du noch so häufig gefallen? Es gibt Hoffnung, selbst wenn du das Gefühl hast, dass es keine Hoffnung mehr gibt. Und in diesem Sinne möchte ich jetzt abschließen. Es sind drei Textpassagen, die ich ausgesucht habe, die ich jetzt einfach vorlesen möchte. Die habe ich nicht als Folie gemacht. Ich möchte euch ermutigen, zuzuhören. Schreibt ihr vielleicht die Stellenangaben auf, dass du die dir später selber nochmal anschauen kannst. Aber ich denke, es ist gut und passend, jetzt dieses Teil des Gottesdienstes schlicht und einfach mit Bibelworten, mit Wort Gottes abzuschließen, dass wir von da aus in das Abendmahl übergehen. Aus Römer Kapitel 5, Vers 19 bis Kapitel 6, Vers 4. Denn wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht werden. Das Gesetz aber ist dazwischen hineingekommen, damit die Übertretung mächtiger werde. Wo jedoch die Sünde mächtig wurde, da ist die Gnade übergroß geworden. Damit, wie die Sünde durch den Tod herrschte, so auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zum ewigen Leben. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir an der Sünde festhalten, damit ihr die Gnade umso mächtiger werde? Keineswegs! Wie können wir, die wir für die Sünde tot sind, noch in ihr leben? Wisst ihr denn nicht, dass wir, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? Wir wurden ja mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod, damit auch wir, so wie Christus, durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurden, in der Wirklichkeit des neuen Lebens wandeln. Aus Johannes Evangelium, Kapitel 3, die Verse 14 bis 17. Und wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm ewiges Leben hat. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit er die Welt durch ihn gerettet wird. Das Römerbrief, Kapitel 8, die Verse 31 bis 39. Was sollen wir nun dazu sagen? Ist Gott für uns? Wer ist dann gegen uns? Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer kann die Auserwählten Gottes anklagen? Gott ist es, der gerecht macht. Wer kann sie verurteilen? Christus Jesus, der gestorben ist, mehr noch, der auferweckt worden ist. Er sitzt zur Rechten Gottes und tritt für uns ein. Was kann uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Not oder Verfolgung? Hunger oder Kälte? Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen sind wir den ganzen Tag dem Tod ausgesetzt. Wir werden behandelt wie Schafe, die man zum Schlachten bestimmt hat. Doch in all dem tragen wir einen glänzenden Sieg davon durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Gewalten, weder Höhe oder Tiefe noch irgendeine andere Kreatur können uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen.